Wenn Jesus zu seinen Lebzeiten auf Erden in menschlicher Gestalt schon Gott gewesen sein soll, wie war er das denn dann konkret? Ist er einfach als normaler Mensch geboren und hat ihn Gott einfach nach einer Weile sozusagen adoptiert, weil er so ein makelloser, guter Mensch war, so dass er zum Rang eines Gottes aufgestiegen ist? Manche meinten, das wäre genau zu Jesu Taufe geschehen, als Gott sagte, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Oder war dann Jesus eher so eine Art Halbgott, so wie der Held im griechischen Göttermythos mit dem Namen Herkules? Also 50-50, halb Mensch, halb Gott. Oder war Jesus eher so wie Zeus, der zwar menschliche Gestalt immer wieder mal annahm, wenn es ihm gefiel, aber der in den Göttermythen nie wirklich Mensch wurde, sondern im Prinzip Gott blieb und nur einen Scheinleib hatte? Man würde vielleicht nicht für möglich halten, wie sehr die Christen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung um eine angemessene, ja, um eine wahre Antwort gerungen haben. Auf uns mag diese Frage vielleicht total trivial wirken, aber für die ganze kirchliche Entwicklung war es eine absolut zentrale Frage. Wer war Jesus Christus? Und um alles Grundlegende zur Antwort der Kirche auf diese Frage zu klären, ist mir, Leon Wichler, heute Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zugeschaltet, der neben diversen Büchern zur Kirche und Glaube auch durch einige Sendungen auf Radio Horeb vielen Menschen bekannt ist. Grüß Gott auf Radio Horeb, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, ich habe die Situation der damaligen Urkirche ja schon stark verkürzt geschildert und setze auch darauf, dass Sie uns nochmal detailliert erklären können, wie Jesu Wesen im Urchristentum zu bestimmen versucht worden ist. Aber zuallererst einmal, warum ist es denn überhaupt so bedeutend, wie genau Christus zu verstehen ist? Das heißt, ob er jetzt von Anfang an Gott war oder ob er erst später vergöttlicht wurde und dergleichen mehr.
Ja, wie bei vielen anderen Fragen unseres Glaubens auch, geht es ja darum, dass wir immer mehr zu verstehen suchen, was uns Gott geoffenbart hat. Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Kirche, die den Auftrag hat, den christlichen Glauben zu verkünden, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und um das tun zu können, muss man natürlich auch fragen, was glauben wir denn eigentlich und was bedeutet das, was wir glauben? Was bedeutet das, dass wir die Sätze, die wir im Glaubensbekenntnis sprechen? Wie sind die einzelnen Inhalte des Glaubens verbunden miteinander und was heißt das dann konkret für unsere tägliche Glaubenspraxis? Sodass es eben in allen Bereichen des christlichen Glaubens Aufgabe der Kirche und der Theologie ist, immer wieder zu untersuchen und zu forschen, wie es sich, wie unser christlicher Glaube zu verstehen ist, das abzugrenzen von unchristlichen Vorstellungen, von heretischen Vorstellungen, von Vorstellungen, die nicht mehr dem katholischen Glauben entsprechen, um auf diese Weise immer mehr die Schönheit und Vollendung des christlichen Glaubens erkennen zu können. Das gilt eben auch für den zentralen Kern unseres Glaubens, Jesus Christus. Das Christentum ist ja keine Buchreligion wie der Islam oder das Judentum, sondern es ist eine Religion, die nicht ein Buch im Mittelpunkt hat, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus, von dem wir glauben, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und das muss man natürlich, wenn man es verkünden will, auch verstehen. Und das versuchen wir in diesem Kapitel heute uns da mal etwas anzunähern.
Sie haben jetzt schon das Programmwort sozusagen des bedeutenden Konzils von Nicäa im Jahr 325 genannt. Nämlich ist man da nach langem Ringen um die Wesensbestimmung Christi zu diesem Satz gekommen, dass Jesus eben als wahrer Mensch und wahrer Gott zu verstehen ist und zu glauben ist. Widmen wir uns doch dem ersten Teil zunächst, wahrer Gott. Also okay, fürs Christentum ist natürlich Christus Gott, aber wie kam jetzt die Kirche überhaupt drauf? Wie lässt sich das aus der Bibel heraus begründen oder aus welchen anderen Quellen heraus hat es die Kirche eigentlich noch begründet, dass Christus nicht bloßer Mensch, sondern auch wahrer Gott gewesen sein soll und ist?
Ja, hier kann man auf verschiedene Quellen zurückgreifen. Einmal auf das Alte Testament. In den Büchern des Alten Testaments wird ja der kommende Erlöser, der Messias, angekündigt. Natürlich noch nicht auf eine theologisch beschreibende Art und Weise, sondern eher in Andeutungen. Und da wird eben davon gesprochen, bei den Propheten beispielsweise, dass der Erlöser als Prophet, als Priester, als Hirt, als König und Herrscher kommen wird. Er ist der leidende Gottesknecht, wie es Jesaja sagt. Und er wird auch schon als Sohn Gottes bezeichnet, etwa in Psalm 2, wo es heißt, Jahwe sprach zu mir, mein Sohn bist du heute, habe ich dich gezeugt. Und wenn auch, wie gesagt, das sind eben jetzt sagen wir mal Andeutungen, noch nicht genau die Begriffe, die später in der theologischen Entwicklung gefunden wurden. Wir können auch an anderen Stellen diese Andeutung finden, etwa wenn der Titel Immanuel genannt wird, Gott mit uns, oder die anderen Würdetitel, die wir bei Jesaja finden, starker Gott, Wunder von Ratgeber, Vater auf ewig oder Friedensfürst. Und da finden wir also schon eine Begründung dieser Gottessohnschaft Jesu Christi im Alten Testament. Und wir haben natürlich im Neuen Testament auch verschiedene Hinweise darauf. Ganz bekannt ist ja die Taufe Jesu am Jordan. Im Jordan, wo die Stimme des Vaters vom Himmel erschallt, die sagt, du bist mein Geliebter, sondern dir habe ich mein Wohlgefallen. Und dasselbe haben wir auch nochmal bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und hier ist also auch im Neuen Testament verschiedene Quellen für diesen Glauben sind da gegeben. Jesus selbst, das wird auch in den Evangelien deutlich, weiß sich erhaben über alle anderen Geschöpfe, über Engel und Menschen. Er ist größer als die Propheten und Könige des Alten Bundes. Die Engel dienen ihm. Das wird zum Beispiel erzählt nach der Versuchung Christi, nach den 40 Tagen des Fastens, am Beginn seines öffentlichen Auftretens. Und er sagt eben von sich das aus, was im Alten Testament von Jahwe ausgesagt wird. Er stellt sich also praktisch damit Gott gleich. Jesus ist derjenige, der auch handelt, wie der Sohn Gottes. Also er stellt Forderungen an seine Jünger, die eigentlich nur Gott an den Menschen stellen kann. Er fordert, dass man an ihn glaubt, an seine Person, und er fordert, dass man sich hingibt in Liebe. Und das ist eigentlich, er sagt zum Beispiel, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Er verlangt die Hingabe des eigenen Lebens, sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und das sind also ganz deutliche Zeichen dafür, dass Jesus selbst auch als Sohn Gottes sich gewusst und agiert hat.
Sie haben die Stelle bei Jesaja genannt, und eben der Gottesknecht wurde ja tatsächlich in der ganzen Rezeptionsgeschichte des Christentums sehr stark auf Christus sozusagen übertragen. Christus hat man als diesen Gottesknecht verstanden. Aber historisch gesagt muss man ja auch sich vor Augen halten, dass zur Verfassungszeit des Jesaja noch nichts von Jesus historisch bekannt war. Jesus war da noch nicht geboren. Und so sagen viele Exegeten, ja, der Gottesknecht dort war zum Beispiel Israel, das Kollektiv, als Gottesknecht hier gegenüber Gott und nicht jetzt einfach eine historisch konkrete Person, die später gekommen sei. Was kann man auf diesen Einwand erläutern bzw. entgegnen? Und ist es dann überhaupt noch ein Argument mit dem Alten Testament hier, diese Position zu vertreten?
Ja, es hat und gibt wahrscheinlich heute auch immer noch Leute, die fordern, das Alte Testament solle aus dem christlichen Glauben herausfallen und wir brauchen nur das Neue Testament, weil eben das, wie der Name schon sagt, veraltet ist. Aber diese Forderung ist als heretisch, als nicht katholisch, als nicht christlich immer abgelehnt worden. Und tatsächlich gehören Altes und Neues Testament zusammen und können nicht getrennt werden. Und wenn man im Übrigen im Evangelium liest, dann sieht man, dass eigentlich Jesus selbst immer wieder aus dem Alten Testament heraus lebt, dass er das Alte Testament zitiert, dass er immer wieder sagt, das muss sich jetzt so geschehen, damit sich die Prophezeiung erfüllt. Und als Christen sind wir natürlich davon überzeugt, dass eben diese Andeutungen des Alten Bundes, die Prophezeiungen des Alten Testaments, dass sie natürlich auf Jesus Christus hinweisen, natürlich 1000 Jahre vor seiner Geburt den Leuten noch nicht bekannt war. Aber eben, wir wissen, dass Gott, der seine Propheten geschickt hat, bereits das ankündigt, was er dann später tun wird und was er später getan hat. Und so ist es schon auf jeden Fall absolut vernünftig, auch eben die verschiedenen Stellen des Alten Testamentes so zu verstehen, dass sie eben auf Christus hindeuten. Wir finden dann, wenn wir schauen, im Johannesevangelium eine ganz besondere Quelle dafür, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Denn Johannes schreibt dann selbst an einer Stelle, dieses ist geschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das also ist hier ein Zeugnis dafür, dass Johannes genau unter dieser Fragestellung sein Evangelium aufgeschrieben hat. Es geht schon los mit dem berühmten Prolog des Johannesevangeliums, wo eben gesagt wird in einer ganz großartigen theologischen Sprache, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war Gott und so weiter. Und das weist eben darauf hin, dass hier Jesus schon im Anfang war, dass er vom Vater gesandt wurde und dass er eigentlich von Ewigkeit her immer schon der Sohn Gottes war. Präexistenz nennt man das. Und dann finden sich noch viele andere Stellen im Johannesevangelium. Dann haben wir in den verschiedenen Paulusbriefen auch solche Stellen. Aber ein Beispiel, wir können jetzt unmöglich alles im Einzelnen aufführen, aber ein Beispiel im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Wir erwarten die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Christus. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 8. Zum Sohn aber spricht Gott, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Was von Jahwe ausgesagt wird, wird hier auch von Jesus Christus ausgesagt. Wir haben also, um das zusammenzufassen, in der Heiligen Schrift und in der Tradition der frühen Kirche ein ganz großes und reichhaltiges Quellenmaterial, aus dem wir entnehmen können, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, von Ewigkeit her, von Anfang an.
Sie haben jetzt die Präexistenz Christi angesprochen, also in einem späteren Konzilstext, der auch zu dieser Frage handelte, hieß es dann, Jesus sei den Menschen in allem gleich, außer der Sünde. Also wenn Sie hier die Präexistenz Christi ansprechen, scheint das aber auch noch ein Unterschied zu sein zu den Menschen, denn wir beginnen ja laut kirchlicher Lehre unsere Existenz erst hier mit der Geburt hier auf Erden, oder?
Genau, das wird ja eben dann von der Menschheit Christi ausgesagt. Er ist in allem uns gleich aus der Sünde als Mensch. Jetzt sprechen wir ja von der Gottheit Christi, dass eben der göttliche Logos, die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, die ist eben von Ewigkeit her, wir Menschen nicht, aber dieser Vergleich greift jetzt da jetzt, wenn wir von der Menschheit Christi sprechen, die tatsächlich auch mit seiner Empfängnis beginnt.
Wir sprechen ja jetzt speziell auch über die Gottheit Jesu Christi, also über das Alte Testament haben wir uns auch schon unterhalten und im Neuen Testament haben Sie auch die Stelle genannt, wo eben Jesus getauft wird und wo dann es auch heißt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe und auf ihn sollt ihr hören, heißt dann auch der Appell an die Jünger Christi, beziehungsweise wenn man so interpretieren möchte, an uns alle. Ist diese Stelle dann eigentlich nicht sogar ein Indiz dafür, dass er bis dahin, also dass Jesus bis dahin kein Gott war, dass er bis dahin einfach Mensch war und dass Gott ihn da erst adoptiert hat? So behaupten zumindest in den ersten Jahrhunderten viele Christen. die sogenannten Adoptionisten, also diejenigen, die davon ausgehen, Jesus sei nachträglich von Gott als Gott adoptiert worden, vergöttlicht worden und davor aber kein Gott gewesen. Was ist da die kirchliche Position und Argumentation?
Nun, als Christen glauben wir eben daran, dass von Anfang an der Mensch, Jesus Christus, identisch ist mit der zweiten Person der Heiligsten Dreifaltigkeit im göttlichen Logos, dass er eben von Anfang an der Sohn Gottes ist und dass hier eine Einheit einfach gegeben ist und dass es eben nicht so ist, dass irgendein Mensch, der ganz besonders vorbildlich war, dann von Gott in irgendeiner Form adoptiert worden ist. Das erschließt sich eigentlich auch nicht aus den Quellen der Heiligen Schrift und der Tradition der Väter, sondern da müsste man jetzt dann eher sagen, dass diese Adoptionsthese auch letztlich dann nicht zu belegen ist.
Die Gnosis war ja auch eine sehr bedeutende und sehr einflussreiche Strömung der Christen bzw. des Christentums in den ersten Jahrhunderten. Und die haben, um es kurz zusammenzufassen, die These vertreten, dass Jesus eben einen Scheinleib gehabt habe, also sozusagen nicht ganz Mensch gewesen wäre. Auf die Menschheit Christi kommen wir eben nachher noch zu sprechen. Aber dass er eben vor allem Gott gewesen wäre, dass er hauptsächlich Gott gewesen wäre und dass sich das Göttliche eben nicht zu 100% mit dem Menschlichen, mit der Materie und mit dem als ja niedriger angesehenen gegenüber dem rein geistigen vertrage. Was ist da jetzt die kirchliche Position? Wie wird da die Gottheit Christi betrachtet? Ist es nicht kompatibel mit der Inkarnation, mit der Fleischwerdung?
Genau, das ist in der Wende vom ersten zum zweiten nachchristlichen Jahrhundert treten jetzt diese Heresien auf, die eben sich jetzt auf die menschliche Natur Jesu Christi beziehen. Da geht es also nicht um die Frage, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes, sondern ist er wirklich ein Mensch? Und da gibt es eben verschiedene Thesen. Sie haben diesen Scheinleib, dass er eben nur scheinbar dass sein Leib wie ein Kostüm war, das man anzieht, weil eben die Gnosis immer diesen Dualismus hat zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkel. Und nach dieser Vorstellung kann sich eigentlich Gott und Mensch nicht in einer wirklichen Einheit verbinden. Und da man hat eben die Vorstellung, dass es so ein Astralleib gewesen sei oder wie auch immer. Jedenfalls ist da die Grundlage, dass eben eine wirkliche Verbindung zwischen Menschheit und Gottheit nicht möglich ist, dass Jesus eben kein richtiger Mensch war, dass deshalb aber auch, das hat auch die Konsequenz, dass eben auch sein Leiden und sein Tod nur irgendwie scheinbar gewesen sind und nicht wirklich. Und dagegen führen wir an, eigentlich die ältesten Glaubensbekenntnisse und Glaubenszusammenfassungen erwähnen einfach die Tatsache, dass Jesus ein wirklicher irdischer Mensch gewesen ist, der empfangen worden ist, der geboren worden ist, der gelitten hat und einen richtigen Tod gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Und das ist eben die christliche Grundüberzeugung überhaupt. Man sagt ja, es gibt die beiden großen Grundgeheimnisse des Christentums. Das eine ist der Tod und die Auferstehung Christi, durch die wir erlöst worden sind. Das zweite ist die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes. Gott ist Mensch geworden und er ist wirklich Mensch geworden. Das Konzil von Chalcedon sagt dann später, 451, Christus ist wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Und das ist eben das, was wir glauben. Das ist ja das, was auch das Wunderbare und das Großartige ist, dass Gott unser Mensch geworden ist, dass er an einem bestimmten Datum, an einer bestimmten Uhrzeit in diese Welt hineingekommen ist und empfangen wurde und geboren wurde und hier als Mensch gelebt hat. Und das ist einfach, dass er uns nahe kommt, dass er auf eine menschliche Art und Weise uns erlösen will. dass er uns, dass man ihn berühren kann und dass eben das, die Menschwerdung Christi sich fortsetzt heute in der Gestalt der Kirche. Das ist eigentlich das Großartige des christlichen Glaubens, dass wir einen Gott haben, der uns nahe kommt, der uns berühren will, weil er Mensch geworden ist und weil sich das bis heute fortsetzt.
Ja, nach diesen ersten Gedanken können wir uns auf weitere Impulse zur Antwort auf die Frage, wer war Jesus Christus, freuen und dann nämlich noch mehr mit dem Fokus auf die Menschheit Jesu Christi, nachdem wir jetzt mehr über seine Gottheit gesprochen haben. Bis gleich. Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, zu dem Sie Leon Bichler begrüßt. Jetzt spricht Pfarrer Ulrich Filler aus Köln weiter zur Wesensbestimmung Christi, das heißt zu der Frage, wer Jesus Christus eigentlich war. Pfarrer Filler, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie das Christentum auf die Idee und zu der Ansicht kam, dass Jesus Christus Gott war. Und jetzt möchten wir uns noch mehr der Frage zuwidmen, wie man denn dann auf die Idee kommt, dass er zugleich auch wahrer Mensch gewesen sein soll. Warum wurde denn Christus wohl Mensch, wenn er ganz und gar Gott war? Hätte er nicht einfach als ja sozusagen reiner Gott auf die Welt kommen können? Warum musste er sich verbinden mit unserer Menschheit?
Ja, diese Frage kann man nicht beantworten, weil das ist eben der Ratschluss Gottes, sein Plan, die Menschheit zu erlösen nach dem Sündenfall. Natürlich hätte Gott theoretisch gesprochen ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gehabt, uns zu erlösen. Hätte einfach den Tod aus der Welt nehmen können und hätte sofort das Paradies wiederherstellen können oder was auch immer man sich ausdenken kann. Jedenfalls ist Gottes ewiger Ratschluss so, dass er, ich würde sagen, einen menschlichen Weg der Erlösung gewählt hatten. Das ist ein langer Weg. Dieser Weg wird beschrieben im Alten Testament und im Neuen Testament. Es ist ein Weg der Offenbarung, wo Gott eben diesen Ratschluss, seine Entscheidung nach und nach uns Menschen offenbart und mitteilt. Und es ist der Weg, der bis heute dann in der Kirche weitergeht. Und es ist eben der Weg, auf den er gewählt hat. Und man kann sagen, es ist gut, dass er diesen Weg gewählt hat, weil es eben der Weg ist, der uns Menschen die größten Möglichkeiten gibt, sein Angebot der Erlösung anzunehmen und Ja zu sagen. Und man kann nicht fragen, warum ist das so? Weil es eben der Ratschluss Gottes ist und dem kann man nicht in die Karten schauen.
Was lernen wir gerade davon, dass Jesus eben 30 Jahre seines Lebens als Mensch hauptsächlich in Erscheinung getreten ist, beziehungsweise auch wenn er, wie die Kirche überzeugt ist, immer schon Gott war, hat er sich vor allem in den 30 Jahren, wo er ganz normal gearbeitet hat und im Verborgenen gelebt hat, ja jetzt nicht als Gott zu erkennen gegeben für die meisten Menschen, vielleicht für seine Familie schon, für Josef und Maria. Aber was können wir daraus lernen, dass Gott auch das Leben eines normalen Menschen gewählt hat?
Maria und Josef sind ja bereits durch die Umstände der Empfängnis des Herrn darauf hingewiesen worden, durch die Engel, sagen wir mal, ja, die erschienen sind, Engel Gabriel bei Maria. Josef träumt und bekommt eine Botschaft des Engels und durch die Umstände der Geburt in Bethlehem, wo wieder die Engel erscheinen, die Erlebnisse im Tempel mit Hanna und Simeon, später als junger Mann, als Jesus im Tempel von Jerusalem wiedergefunden wird, durch all diese Umstände weisen doch darauf hin, dass Maria und Josef eben schon gewusst haben, dass hier ihr Sohn etwas ganz Besonderes ist. Und das wird von dem Engel Gabriel, der Gottesmutter, ja auch dann bei der Ankündigung, dass sie die Mutter des Herrn werden soll, wird ja schon richtig gesagt, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn sollst du gebären, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Also das sind ja schon Ankündigungen, die es in sich haben. Von daher wird die heilige Familie das sie schon gewusst haben. Und gleichzeitig hat es auch so etwas wie einen Alltag gegeben, natürlich da in einer mit einer Schreinerei, mit alltäglichen Arbeiten, mit einem alltäglichen Leben, sodass man sagen kann, dass Gott eben tatsächlich wirklich nicht nur sozusagen einen kurzen Abstecher in das Menschsein unternommen hat, sondern dass er wirklich tatsächlich in allem wie wir war, in allem uns gleich. Dazu gehört auch, dass er arbeitet, dazu gehört, dass er müde wird, dass er Hunger hat, dazu gehört, dass er vielleicht mal verliebt gewesen ist oder alles, also in allem uns gleich, außer der Sünde. Das ist etwas, das man lange darüber nachdenken und betrachten kann, dass eben tatsächlich Gott das Leben des Menschen, die Sorgen des Alltags, die Freuden des Alltags eben auch kennengelernt hat.
Sie haben jetzt auch angesprochen, dass Jesus halt ganz normal gearbeitet hat, könnte man sagen. Und wenn man jetzt sozusagen die Zeitverhältnisse in den Betracht nimmt, dass er nämlich 30 Jahre lang sozusagen im Verborgenen gearbeitet und gelebt hat und nur ein grobes Zehntel, also 3 Jahre circa seines Lebens verbracht hat mit der Verkündigung des Reiches Gottes, könnte man fragen, okay, also will uns Jesus damit sagen, dass die Arbeit auch einen besonderen Stellenwert hat, dass man die nicht einfach nur macht, um sozusagen bloßes Überleben zu sichern, wie manche vielleicht immer meinen, Arbeit sei ein notwendiges Übel, dass man, wenn man es sich leisten kann, am besten abschafft, wenn man genug Geld hat?
Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, den man da herauslesen kann, der vor allen Dingen ja auch mit dem heiligen Josef immer verbunden wird, wenn man am 1. Mai an des heiligen Josef gedacht wird, des Arbeiters, der eben auch als Arbeiter in Erscheinung tritt. Und tatsächlich soll eben die Arbeit nicht nur eine lästige Notwendigkeit für den Menschen sein, sondern sie soll eben als wichtiger Teil unseres Lebens, als sinnvoll und fruchtbar und gut erfahren werden, nach Möglichkeit. Natürlich gibt es auch langweilige und Arbeit, die keinen Spaß macht, die trotzdem gemacht werden muss. Aber dennoch sollte eigentlich jeder eine Arbeit haben, die ihn erfüllt, über den bloßen Zwang, sich ernähren zu müssen und Geld zu verdienen hinaus. Und darüber hinaus haben uns ja auch Jesus und Josef und viele andere Heilige gezeigt, wie es gelingen kann, die Arbeit zu heiligen, sie eben in geistiger Weise zu einem Gottesdienst zu machen und auf diese Weise noch einmal einen positiven Mehrwert sozusagen aus der täglichen Arbeit ziehen zu können.
Also wenn man dann so ja fromme Sprüche hört, dein ganzer Tag sei ein Gebet vor dem Herrn, dann meint es also nicht, dass man den ganzen Tag Rosenkranz beten soll, sondern dass man gerade auch die normale Arbeit als Gottesdienst betrachten kann?
Ganz genau. Wenn ich also an der Spüle stehe und Töpfe spüle und Gläser und Besteck, dann kann ich das auch zu einem Gottesdienst machen, indem ich sage, ich will es auch aus Liebe zu Gott heraus tun. Oder wenn ich den Rasen mähe oder was auch immer, eine Wand streiche, wenn ich einen neuen Motor erfinde, was auch immer man tun kann, ich kann das sozusagen zum Gottesdienst werden lassen, indem ich sage, ich will es auch aus Liebe zu Gott tun. Ich glaube, die heilige Therese hat mal gesagt, wer aus Liebe zu Gott eine Stecknadel aufnimmt, kann einen Sünder bekehren. Also da gibt es ganz viele großartige Möglichkeiten, nach dem Vorbild Jesu unseren Alltag zu heiligen.
Aber ist dann die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen, die ja auch in der Arbeit zum Ausdruck kommen kann, überhaupt zu trennen? Also wenn ich Arbeit einfach nur aus Menschenliebe mache, weil ich halt anderen Menschen damit meistens diene, dann ist es dann weniger Gottesdienst oder ist das gleichwertig?
Das kann man nicht auseinanderdividieren. Ich kann natürlich sagen, ich mache das, weil ich es gerne mache, es macht mir Freude. Ich kann sagen, ich mache es eben auch. Eine andere Motivation wäre eben, weil ich einem Menschen einen Gefallen tun möchte und ich kann es Liebe zu Gott tun, das ergänzt sich gegenseitig und hebt sich nicht auf. Genauso wie ich ja einen Menschen lieben und Gott lieben kann, ohne dass eine Seite darunter leiden würde.
Manche betonen ja auch immer wieder die Christologie von unten, also das heißt ganz stark die menschlichen Aspekte Christi in der Bibel. Und demgegenüber findet man zum Beispiel gerade im Johannesevangelium, über das wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben, auch die Christologie von oben, also wo Jesus deutlicher als göttlich akzentuiert wird. Sind das nicht strikte Gegensätze in den Evangelien, dass zum Beispiel die Synoptiker, also Matthäus, Markus und auch Lukas eher immer wieder auch die Menschlichkeit Christi betonen und dann Johannes so den Gott Christus?
Ja, das ist eben so, das ist auch ein Thema, was immer wieder vorkommt. Die Bibel steckt voller Widersprüche. Die Evangelien stecken voller Widersprüche und Ungereimtheiten. Wenn man versucht, bestimmte Ereignisse etwa nachzuvollziehen und sich fragt, was ist eigentlich alles geschehen, etwa als Beispiel mal bei den Osterberichten, bei der Auferstehung, wann ist Jesus wem erschienen, wer hat ihn gesehen und ihm gesprochen, da findet man, das ist keine glatte, runde Sache. Da sieht man einfach, da sind ganz viele Merkwürdigkeiten, die man so gar nicht einfach auflösen kann. Eine komplizierte Geschichte. Und deshalb kann man nicht immer mit der Bibel so argumentieren, wie man mit einem Gesetzesbuch argumentieren würde oder mit einem dogmatischen Buch argumentieren würde. Ich vergleiche es immer so, wenn man einen Verkehrsunfall auf der Straße sich ereignet und 20 Leute haben zugeschaut, und man nimmt 20 Aussagen auf, dann wird man genauso viele unterschiedliche, sich gegenseitig widerlegende Aussagen hören, weil Menschen nun mal keine Kameras sind, die alles fotografisch festhalten, sondern weil sie eben manche Sachen sehen, andere nicht sehen, auf anderes mehr Wert legen. Und so kommen auch, denn das sind sie auch Zeugen, Berichte, die in den Evangelien vorliegen von Menschen, die Jesus erlebt haben, die ihn gehört haben, die mit ihm unterwegs waren, die das weitergesagt haben, die das aufgeschrieben haben. Und so ist das eigentlich ein Erweis der Authentizität dieser Schriften, dass es gerade manchmal nicht so glatt zugeht. Und das gilt eben auch bei den Aussagen, wie über Jesus gesprochen wird, da sieht man eben auch einen Unterschied zwischen den Synoptikern und dem Johannesevangelium und sieht eben, hier haben die Leute einfach andere Schwerpunkte gelegt und aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und das ist eigentlich etwas, das man in einer Zusammenschau sehen muss und nicht so einfach auseinanderdividieren kann.
Wir haben auch schon über die Gnostiker am Sendungsbeginn gesprochen, also über die christliche Bewegung, die eben ganz klar gegen die Vorstellung war, dass sich der erhabene geistige Gott wirklich mit der niedrigen materiellen Beschaffenheit des Menschen, also sprich mit seinem Fleisch, verbindet. Wie kann man jetzt auch gerade anhand der Bibel zeigen, dass das nicht als Gegensatz gesehen wurde, sondern christliche Botschaft immer war, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch war, beziehungsweise eben auch gerade seine Menschheit kein Widerspruch zur Göttlichkeit war?
Ja, das geht vor allen Dingen über diesen Weg, dass man betont, dass Christus wirklich von einer menschlichen Frau gezeugt und geboren wurde, nämlich der Jungfrau Maria, dass er auf diese Weise tatsächlich ein wirklicher und ganzer Mensch mit Leib und Seele gewesen ist. Er wurde dann durch diese Abstammung in die Menschheitsfamilie eingegliedert sozusagen. Christus wurde tatsächlich auf diese Weise unser Bruder. Und die Vorstellung ist deshalb ganz abwegig, dass er mit einem geistförmigen Leib vom Himmel auf die Erde gekommen und durch die Jungfrau Maria hindurch gegangen wäre. So, das sagt einer von diesen Gnostikern, so wie das Wasser durch einen Kanal hindurch fließt. Und demgegenüber hat die Kirche immer gelehrt, auf dem Zeugnis der Evangelien, dass Christus aus der Jungfrau Maria wirklich geboren wurde. Er ist in Wirklichkeit der Nachkomme Abrahams und David. Und das Neue Testament spricht ganz eindeutig davon, dass die wahre Mutter Maria gewesen ist. Matthäus sagt es, Maria, aus der gezeugt wurde Jesus. Oder bei Lukas heißt es, siehe, du wirst im Schoß empfangen und einen Sohn gebären. Er wurde, wie Paulus schreibt, geboren aus einer Frau. Das sind die Quellen dafür.
Ist das nicht auch wieder ein Widerspruch in den Evangelien, wenn zum Beispiel beim einen Evangelisten ein Stammbaum, also ein biologischer Stammbaum Christi angeführt wird, zum Erweis, dass er ein legitimer Nachfolger David sei? Und wenn es dann bei wiederum einem anderen ganz klar so akzentuiert wird, dass Christus vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes in Maria herangereift ist und dass es sozusagen nicht auf die menschliche Abstammung ankommt, sondern nur auf die rein göttliche letzten Endes?
Auch das ist wieder zu diesem Thema, die Widersprüchlichkeiten in der Bibel zu verbuchen. Da muss man eben auch sehen, dass die verschiedenen Autoren, die eben unterschiedliche Stammbäume anlegen, auch unterschiedliche theologische Vorstellungen hatten, dass sie eben verschiedene Seiten der Person Jesu Christi hier ausdrücken wollten. Und das muss man eben als sich ergänzende Information betrachten und zusammensehen.
Die Mutter Gottes wurde ja auch im Zusammenhang eines Streits über die Wesensbestimmung Christi Theotokos genannt, also Gottgebärerin oder Gottesgebärerin. Und das war ja eigentlich jetzt kein marianisches Dogma, sondern eine Aussage über Christus, die man hier ganz klar fixieren wollte. Welche nämlich?
Dass eben tatsächlich sie den fleischgewordenen Logos, also Gott, dem Fleisch nach geboren hat. Das ist eben dann wird dann aufgegriffen auf dem Konzil von Chalcedon, dass eben dann die beiden Naturen Christi zu einer Person und einer Hypostase vereinigt worden sind. Es geht also hier tatsächlich um die Frage, wie kann man sich vorstellen, dass Jesus Christus Gott und Mensch zugleich ist? Wie kann man sich erklären, dass diese beiden Naturen in Christus verbunden oder auch nicht verbunden sind? Und genau hier trifft diese Formulierung von der Theotokos zu.
Genau an diesem Punkt wollen wir auch in wenigen Minuten wieder einhaken, nämlich dann wollen wir die beiden Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben, Jesus Christus als wahren Gott und als wahren Mensch zusammenbringen. Das scheint auf den ersten Blick erstmal gar nicht leicht, das zusammenzudenken. Das scheint ein klarer Widerspruch zu sein. Allmächtiger Gott auf der einen Seite und dann begrenzter Mensch auf der anderen Seite. Wie das doch zusammen gedacht werden kann, erfahren Sie in wenigen Minuten bei uns. Bleiben Sie also dran. Die zentrale Frage im momentanen Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, zu dem Sie Leon Bichler herzlich zurückbegrüßt, lautet: Wer war Jesus Christus? Und die Kirche antwortete nach langem Prüfen dieser Frage im Jahr 325 nach Christus: Wahrer Gott und wahrer Mensch, wie uns Pfarrer Ulrich Filler aus Köln bisher schon erklärt hat. Wir haben also die Göttlichkeit und die Menschheit Christi schon behandelt. Pfarrer Filler, wie kann man das jetzt aber zusammendenken? Das scheinen zwei sich widersprechende Teile zu sein.
Genau, das ist eben die Erklärung unseres Glaubens. Das nennt man mit einem etwas schwierigen Titel die hypostatische Union. Und das Dogma lautet, dass die göttliche und die menschliche Natur in Christus hypostatisch verbunden sind. Das heißt, in der Einheit der Person. Und das meint, in Christus ist eine Person, die göttliche Person des Logos, und zwei Naturen, die menschliche Natur und die göttliche Natur. Und das ist eben diese theologische, sehr komplizierte Beschreibung, wie Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Und das bedeutet, um nur einige Stichworte vielleicht zu nennen: Christus ist eine einzige Person. Also es gibt eine Person, die Gott und Mensch zugleich ist. Christus ist nicht etwa ein Mensch, der irgendwie das Gefäß für Gott wurde, sondern er ist in Wahrheit Gott. Es ist der göttliche Logos, die zweite Person der Dreifaltigkeit, der im Fleische litt, gekreuzigt wurde, starb und auferstand. Deshalb ist eben auch die Mutter Gottes die Gottesgebärerin, weil sie den göttlichen Logos im Fleisch nachgeboren hat. Und ja, das ist so die Vorstellung, dass eben, und vielleicht kann man auch noch vereinfacht sagen, dass man immer dadurch die verkürzenden falschen Vorstellungen abgewehrt hat, dass eben entweder dieser Gott nicht wirklich Mensch geworden ist, wie jetzt die Doketisten zum Beispiel vertreten haben, oder dass er nicht wirklich Gott von Anfang an gewesen ist. Das sind ja immer Versuche, jetzt dieses komplexe Geheimnis unseres Glaubens, das unseren Verstand auch übersteigt, dass eben man wahrscheinlich auch niemals sich wirklich ganz genau vorstellen kann, weil es größer ist als wir. Aber eben alle Heresien, alle falschen Lehren versuchen immer, das Geheimnis zu verkleinern, zu verkürzen, damit wir es uns besser vorstellen können.
Sie haben jetzt schon die Doketisten angesprochen, also jene urchristliche Gruppe, die vertreten hat, dass Jesus einen Scheinleib hatte, also Doketisten von dem griechischen Wort Dokein oder Dokeo, also scheinen im Gegensatz eben zum wirklichen Sein. Und da hat die Kirche eben diese Position ganz klar abgelehnt und gesagt, nein, nein, Gott hat wirklich Fleisch angenommen, war wahrer Gott und wahrer Mensch in Jesus Christus. Das war die Position auch gerade des Konzils von Nicäa 325. Dort hieß es, Jesus ist Homo Usios, also eines Wesens mit dem Vater. Und das ist jetzt auch ein wesentlicher Punkt dann des späteren Konzils gewesen, wie man sich diese Einheit vorstellen kann. Nämlich dann in Chalcedon hieß es, mehr Genaues auch wurde dort geklärt zu dem Mischungsverhältnis von diesen beiden Naturen, die Sie jetzt angesprochen haben. Wie ist es denn zu beschreiben? Ist Jesus irgendwie 90% Gott gewesen und 10% Mensch oder umgekehrt? Oder wie ist das Mischungsverhältnis 50-50? Wie hat die Kirche das geklärt?
Ja, das ist kann man natürlich nicht prozentual ausdrücken, sondern es ist eben der Versuch, jetzt theologisch zu beschreiben, dass es eine Person ist, in der zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche Natur, miteinander so verbunden sind, dass die göttliche Person in der menschlichen Natur und durch die menschliche Natur als ihr Organ sozusagen wirkt. Und da kann man jetzt nicht sagen, das sind 50% oder 60%, sondern das sind zwei Naturen, die eben vollständig dann vorhanden sind. Und man merkt ja schon ich merke es am Sprechen, andere werden es am Zuhören merken, dass eigentlich auch unsere sprachlichen Versuche, sich diesem Geheimnis des Glaubens zu nähern, auch immer verwirrend und unzureichend sich anhören, weil es einfach tatsächlich sehr schwer ist, sich das nun vorzustellen.
Das Konzil von Chalcedon hat ja dann auch zu dieser Wesensbestimmung diese auch sehr schwierig klingende Definition eingeführt, dass Jesus eben unvermischt und zugleich ungetrennt Mensch und Gott ist, und zwar jeweils voll. Also sozusagen zweimal 100%.
Unvermischt und ungetrennt. Das ist ja also dieses Begriffspaar ist ja eigentlich auch selbst widersinnig oder sich gegenseitig ausschließend, vermischt oder nicht vermischt, aber unvermischt und ungetrennt. Das ist immer der Versuch, dass man einfach nur die Grenzen feststecken kann, auf der einen Seite unvermischt, auf der anderen ungetrennt, aber das beschreibt nur, wo die Grenze liegt und kann das Geheimnis in seiner Tiefe nicht lüften eigentlich.
Gut, zentral schien ja an diesem Punkt auch einfach zu sein, die anderen Extreme abzuwehren, zum Beispiel auch den Arianismus, der eine sogenannte Subordinationslehre vertrat, also Subordinare heißt hier unterordnen, und dort wird vertreten, dass eben Jesus weniger Gott gewesen sei als der Vater. Und das wurde hier also von der Kirche auch ganz klar zurückgewiesen, so eine Abstufung in der Dreifaltigkeit.
Genau, das ist ja eben, hier sieht man auch sehr schön, dass diese Konzilien der frühen Kirche, also diese Kirchenversammlungen, auf denen der Papst mit den Bischöfen, mit den Theologen gemeinsam darum gerungen hat, den Glauben darzustellen und vor allen Dingen immer auch zu zeigen, was ist noch christlich und katholisch und was verlässt dann den Boden der gesunden katholischen Lehre und kann nicht mehr vertreten werden. Es geht also nicht immer nur darum, dass man etwas ganz hundertprozentig festlegt und fixiert, sondern es geht eher darum zu sagen, wir müssen hier die Grenzen aufzeigen, wo wir den katholischen Boden verlassen, und innerhalb dieser Grenzen gibt es ganz unterschiedliche Thesen und Meinungen, die man durchaus vertreten kann und die alle auch sehr unterschiedlich sein können.
Wir haben ja auch schon angesprochen, dass eben gerade die Menschheit Jesu Christi für uns, also dass Gott wirklich Mensch geworden ist, eine große Bedeutung hat. Welche Bedeutung hat die denn auch in Bezug auf unsere Erlösung? Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Wir hatten zuletzt eine Sendung zum Thema Erbsünde. Welche Rolle spielt es da, dass Jesus Mensch geworden ist?
Das ist eben der Weg unserer Erlösung, der menschliche Weg, wie ich sagen würde, dass Gott eben in allem uns gleich geworden ist, außer der Sünde, und dass er stellvertretend für uns gestorben ist, gelitten hat, gestorben ist und dann von den Toten auferweckt wurde. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit, dass wir dieses Erlösungsangebot Gottes annehmen können, indem wir wissen, dass Christus unseren Weg gegangen ist und dass deshalb er uns auf unserem Weg begleiten kann, weil er uns vorausgegangen ist. Dass deshalb ich als Christ eigentlich wissen darf, dass ich niemals alleine bin, sondern dass Christus mit mir geht und dass er mir, gerade dann, wenn es schwierig wird, wenn es gilt, das Kreuz zu tragen, wenn es gilt zu leiden und zu sterben, dass er dann an meiner Seite ist und dass ich in seinen Tod hineinsterben kann und dass ich dann mit ihm auferstehen kann.
Also im Prinzip hätte er uns auch ohne diesen Kreuzestod erlösen können?
Ja, das hätte Gott freigestanden, ganz verschiedene Wege der Erlösung zu wählen. Aber er hat diesen Weg gewählt, Mensch zu werden, um eben, das ist ja das Problem, das die Menschheit immer schon hatte. Und in allen Religionen ist es ja dasselbe auch. Wo finde ich einen Zugang zu Gott? Das ist ja die Frage jeder Religion. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich Gott anbeten? Wie kann ich meine Bitten vor Gott tragen? Wie kann ich in die Nähe Gottes kommen? Wie kann ich machen, dass Gott mir zuhört? Das ist ja die Frage, die in allen Religionen im Grunde genommen die Grundfrage ist. Und hier wird in der Menschwerdung Gottes, in der Inkarnation, wird diese Frage beantwortet. Denn in Jesus Christus ist zum ersten Mal in der ganzen Geschichte ein Mensch da, der Gott wirklich so anbeten kann, wie es Gott gebührt. Und der Gott so dienen kann, wie es Gott gebührt, weil er selbst Gott ist. In Jesus Christus und durch die Menschwerdung wird die Distanz zwischen Gott und Menschheit überbrückt. Er ist die Brücke. Durch Christus gelangen wir in den Kontakt mit Gott. Ja, das ist die Bedeutung der Menschwerdung für unsere Erlösung. Die Menschen, die Jesus erlebt haben, haben nicht nur den Menschen Jesus erlebt, sie haben zugleich auch Gott erlebt. Und wenn sie ihm zuhörten, dann hörten sie das Wort Gottes. Und wenn er Kranke heilte, tat er es in der Kraft Gottes. Und die Menschen, die ihm die Hand gegeben haben, haben, indem sie den Menschen Jesus berührt haben, zugleich auch Gott berührt. Also hier gibt es keine Distanz mehr zwischen Gott und den Menschen, keinen Abgrund, der uns trennt voneinander. Ein Abgrund, den die Sünde im Sündenfall aufgerissen hat. Dieser Abgrund wird nun überwunden. Und nach der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn ist das, was Mensch geworden ist, das geht weiter in der Gestalt der Kirche. Und deshalb haben wir heute genauso wie die Nachbarn von Jesus damals die Möglichkeit, Gott zu berühren, nämlich in der Gestalt seiner Kirche, in der Christus gegenwärtig ist, weil sein Leib ist. Und so haben wir die Möglichkeit, dass Gott uns ganz nahe kommt und uns berührt und uns verwandelt und uns erlöst.
Sie sagten, dass Jesus, der ja selbst Gott ist, wie das Christentum bekennt, dass er Gott so angebetet und geliebt hat, wie es ihm gebührt. Und sozusagen hat er sich ja dann in Christus selbst geliebt, auf die perfekte Weise, wenn man Ihre Worte zusammenfassen darf. Ist das nicht ein interessanter Parallelpunkt zu der allgemeinen Auffassung, dass der Mensch, bevor er andere lieben kann, auch erstmal sich selbst lieben soll?
Genau. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt das Gebot. Es gebietet eben auch, mich selbst zu lieben. Und vielleicht kann man einfach sagen, dass die Liebe, die in dem Geheimnis Dreifaltigkeit existiert, dort dann weitergegeben wird.
Eine interessante Schlusserkenntnis zu dieser Sendung, die sich drum drehte, wahrer Gott und wahrer Mensch, die Antwort auf die Frage des heutigen Grundkurs des Glaubens, der nun schon wieder zu Ende ist und in dem wir fragten, wer war Jesus Christus? Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören an den Empfangsgeräten und bei Ihnen, Pfarrer Filler, für Ihre Zeit und Expertise. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung auch gerne als CD bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120 und zwar ab Montag bei unserem CD-Dienst oder Sie laden sie einfach herunter als Podcast auf horeb.org und dann beim Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Leon Bichler und ich hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein in den Grundkurs des Glaubens und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und bitte Pfarrer Filler abschließend um die Spendung des priesterlichen Segens.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.